Also, heute gibt es die Bahndrehimpulseigenzustände in der Ortsdarstellung. Haben Sie ja eben auch gerade geübt. Dann muss ich noch mal sagen, dass mit der Anwesenheit geht so nicht weiter. Also, wir haben da gestern drüber geredet mit dem Direktorium vom ITP. Also, ich meine, jetzt trifft es die Falschen. Ich melde es auch noch mal rum. Also, ich weiß nicht, warum kommen denn die Leute nicht? Ist das zu weit? Oder ich meine, sind doch alle da eigentlich in der Übung. Können sie auch da bleiben mal, oder? Ja. Ja, ja, ich weiß, ich kenne ja das Problem, aber wie gesagt, also die... Naja, also wie gesagt, es trifft ja jetzt auch die Falschen, sie sind ja meistens da, aber das ist, ich meine, so können wir das nicht weitermachen, mal ganz knallhart gesagt. Gut. Ja, also die Bahndrehimpuls. Ja, also da hatten wir ja jetzt letztes Mal gesehen, also jetzt gucken wir uns an, eine vollständige Basis. Also für die Ortsdarstellung ist ja eine vollständige Basis. Oder für die Ortsdarstellung, ja, weil der Name sagt schon, ja, das sind natürlich die Eigenvektoren für die Ortskomponenten. Und naja, man kann aber jetzt genauso fragen, wie kann ich denn eine Ortsdarstellung finden für diese Eigenzustände der Drehimpulsoperatoren LZ und L Quadrat. Und naja, also wir wollen LZ und L Quadrat. Und jetzt haben wir hier, um einen Ortszustand zu charakterisieren, brauchen wir natürlich drei Werte, nämlich x, y und z, wenn ich in kartesischen Koordinaten rechne, oder r, theta und phi. Und jetzt liegt es nahe, naja, dass die Drehimpulse, die haben ja was mit Drehungen zu tun. Und da kann man sich jetzt überlegen, ob man, also erstmal wissen wir, ja gut, wir brauchen, also wir haben hier zwei Eigenwerte, zwei Operatoren, die wir gleichzeitig diagonalisieren können. Wir brauchen halt, um die Ortszustände vollständig darstellen zu können, noch einen dritten Operator, der mit denen kommutiert und irgendwas mit dem Ort zu tun hat. Jetzt überlegen Sie mal, wenn ich nur den Ortsvektor habe, was ist denn da unabhängig von der Orientierung? Ich habe nur einen Vektor. Was für eine Größe kann ich denn da draus basteln, dass sich nicht ändert unter Drehung? Genau. Also die lassen sich und dann halt, ja gut, R. Und das ist natürlich sowas wie x1 Quadrat plus x2 Quadrat plus x3 Quadrat. Also hoffen wir mal, dass hier sollte jetzt mit allen... Das sollte jetzt mit allen Drehimpulskomponenten kommutieren und dann auch halt mit LZ und L Quadrat. Also R Wir müssen jetzt nachprüfen, dass das kommutiert. Also, und da können wir aber auch R Quadrat nehmen. Also LJ. Und R Quadrat ist aber ja, wenn ich das wieder mit dieser Einsteinschen Summenkonvention schreibe, ist das halt einfach dieses da, x1² plus x2² plus x3². Und das kann ich halt so schreiben, ja, weil ich summiere ja hier über k von 1 bis 3. Und jetzt, naja, jetzt brauchen wir irgendwie hier die Kommutatorrelation. Und die hatten wir hatten aber schon die Kommutatorrelation zwischen x und l, hatten wir ja schon mal ausgerechnet. Also brauchen wir wieder nur unsere Standardformel, wie man hier Produkte verarbeitet in so Kommutatoren. Ja, das war diese Geschichte, erst den nach links, den ersten Faktor, der links steht, nach links und dann den Kommutator von dem Rest. Und dann noch plus den Kommutator von den beiden mal dem rechten Faktor. Und ja, jetzt wissen wir, dass diese Kommutatoren, die hatten wir mal ausgerechnet vor ein oder zwei Stunden, da kommt raus minus ih quer epsilon jkl xl. Und hier entsprechend minus ih quer epsilon jkl xl xk. Und naja, jetzt vertauschen aber xk und xl. Und daraus folgt dann natürlich, dass das hier ist LJ. Da kommt dann halt zweimal das raus, minus 2iH quer Epsilon JKL XK XL. Und naja, einerseits vertauschen die, aber andererseits ist auch dieses Symbol ist ja antisymmetrisch. Also kann ich das auch schreiben als minus 2iH quer Epsilon JKL. Ja, ich kann das einfach jetzt antisymmetrisieren hier und einen halb davor schreiben, weil es bleibt eh nur der antisymmetrisierte Teil übrig. Und da sehe ich, naja, das hier ist aber der Kommutator. Und der ist 0. Also ist das tatsächlich 0, das heißt, wie zu erwarten, weil halt die Drehung, die Drehimpulskomponenten, die erzeugen halt Drehungen um die jeweilige Achse und daher kommt da halt jetzt 0 raus, ja, weil der Abstand oder die Länge vom Vektor ist halt unter Drehungen unveränderlich. Ja, und jetzt können wir halt also diese Ortseigenvektoren, also wir können uns eine neue Basis suchen. Die sind, und zwar eine Basis, die, also das soll jetzt die Ortsdarstellung sein und die neue Basis ist halt eine gemeinsame Basis von R, also von diesem Abstand hier, von der Länge von dem Vektor. Und ich muss aber hier einen anderen Buchstaben als R verwenden, weil R ist ja schon die Länge von x. Ja, weil Sie können sich denken, dass es da, weil das R, das wird eine kontinuierliche Variable sein, also die wird einfach alle reellen, positiven reellen Zahlen als Eigenwerte haben. Da muss ich wieder aufpassen. Da wird dann rauskommen, dass das eine Delta-Funktion gibt. Also ich kann die nicht mehr auf 1 normieren, weil was ich ja weiß, ist, dass x', das ist ja gerade eine Delta-Funktion x minus x'. Und jetzt ist es natürlich klar, weil eben die Drehimpulse mit Drehungen zu tun haben. Ja, das kommt auch aus diesen Vertauschungsregeln daraus zwischen L, J und XK. Ist es naheliegend, statt X, Y, Z oder X1, X2, X3 Kugelkoordinaten einzuführen? Ja, weil das sind natürlich auch, das ist halt die Länge vom Vektor und Theta und Phi sind halt Drehungen um die Z-Achse, das Phi und das Theta halt um den, ja, ich male es gleich hin. Also wird es eigentlich zu erwarten sein, dass man da leichter rumrechnen kann mit Drehimpulsoperatoren in der Ortsdarstellung, wenn man Kugelkoordinaten benutzt, weil die wirken mit Sicherheit nur auf diese Winkel. Also nochmal daran erinnert, die Kugelkoordinaten. Ja, wenn das hier meine Achsen sind, meine kartesischen, dann waren ja Kugelkoordinaten sowas, irgendein Ortsvektor. Ja, hier ist mein Punkt und dann, ja gut, wie waren die definiert? Ich habe hier die Projektion auf die x1, x2-Ebene und dann ist der Winkel dieser Projektion zwischen x1 und zwischen x1 ist Phi. Und dann habe ich natürlich auch die Projektion hier und in der Ebene ist das hier Theta. Ja, also also Phi ist schon mal eine Drehung um die z-Achse. Deshalb würde ich erwarten, dass das L3, was halt infinitesimale Drehungen um die Z-Achse generiert, dass das einfach eine Ableitung nach Phi sein wird. Und das rechnen wir jetzt mal aus. Also wir wissen ja, dass L, das ist ja x Kreuz p, ganz wie in der klassischen Mechanik auch. Und in der Ortsdarstellung ja, wenn ich das auf einen beliebigen Zustand loslasse und den also auf Ortsdarstellung, jetzt benutze ich aber für den Ortsvektor diese Kugelkoordinaten. Und jetzt, ja gut, was war P, der Operator? In der Ortsdarstellung. Genau, weil der Impuls, der erzeugt ja Translation. Also ist das einfach eine infinitesimale Translation, ist halt gegeben durch den Gradienten. Und gut, ich muss es noch wegen der Dimensionen h quer machen und damit selbst adjungiert ist ein minus i. Ja, also immer Psi von R, Theta und Phi. Und jetzt muss man sich noch erinnern, wenn ich den Gradienten auf ein Skalarfeld habe, da, das hatten wir, glaube ich, mal gemacht im letzten Semester. In der E-Dynamik, ja, dieser Gradient in Kugelkoordinaten ist ER. ER ist der Einheitsvektor hier in der Richtung. Ja, also wenn man ein bisschen das R ein bisschen ändert und dann entsprechend nach 1 normiert, dann hat man hier ER. Und dann, wenn man das Theta ein bisschen ärgert, dann kriegt man hier E Theta und entsprechend das Phi E Phi, das geht hier dann irgendwie so. Also das gibt hier wieder eine, also ER, E Theta, E Phi ist halt wieder so ein kartesisches Basissystem. Also die sind alle auf 1 normiert und das gilt halt ER Kreuz E Theta gleich E Phi. Also, Gradient, ERDR, dann muss man aufpassen, dann gibt es so Vorfaktoren, sind natürlich immer Ableitungen, aber weil das eben jetzt die Vektoren selber ändern, ja auch ihre Richtung, je nachdem, wo mein x ist, deswegen gibt es da solche Zusatzterme. Wenn man das in nicht-kartesischen Koordinaten macht, aber wenn man, also das sind immerhin noch orthogonal und normiert, das sind lokale kartesische Basisvektoren und da ist es noch relativ einfach. Und jetzt, na gut, jetzt müssen wir nur x Kreuz Napler ausrechnen. Naja, dann, was ist das x? Das x in Kugelkoordinaten. Wie kann ich das mit r, Theta, Phi und diesen Vektoren da ausdrücken? Ist sehr einfach. Naja, nee, gucken Sie mal das Bild an. Welche Richtung hat denn das x? Jetzt im Hinblick auf diese Basis, E Theta, E Phi. Ist jetzt vielleicht nicht so schön zu sehen. Also das ist das, ich meine, ER zeigt ja in Richtung von X. In jedem Punkt. Ja. Und E Theta und E Phi sind senkrecht auf ER. Das heißt, das x ist einfach r er Kreuz. Und jetzt muss ich das hier halt abschreiben. Ja, er, na gut, aber er Kreuz er ist schon mal 0, also der fällt schon mal weg. Und hier habe ich 1 durch r e Theta Ableitung nach Theta plus 1 durch r Sinus Theta E Phi D nach D Phi und das Ganze angewandt auf Psi. Da schreibe ich dann dieses Ortsargument in Kugelkoordinaten hin. Na, dann habe ich schon mal das R hier, das cancelt sich schon mal. Also der Operator hängt tatsächlich nur von Winkeln ab. Ja. Und das muss auch so sein, weil der Dreh, das ist ja sowas, bis auf das Minus IH quer, ist das ja der Drehimpulsoperator und der macht Drehungen und ändert eben die Längen nicht. Also kann der gar nicht irgendwie von R und Ableitungen nach R abhängen. Das kommt schon mal vernünftig raus. Und jetzt muss ich halt diese Kreuzprodukte machen, aber da habe ich es ja leicht, weil die sind ja, das ist ja halt wieder so ein rechtshändiges Dreibein in der Reihenfolge. Hier steht schon ER Kreuz E Theta ist E Phi. Also steht da E Phi D Theta. Und hier steht E R Kreuz E Phi, das ist wie E1 Kreuz R3 und das ist aber minus E2, also minus E Theta. Minus E Theta Defi. Und der wirkt halt da auf diese Wellenfunktion. Also habe ich jetzt schon mal herausgefunden, wenn man es in Kugelkoordinaten schreibt, dann sieht dieser Drehimpulsoperator so aus. Einfach das mit minus ih quer multiplizieren. Also jetzt schreibe ich es nochmal ab. E phi d theta minus 1 durch Sinus theta e theta d phi, also Ableitung nach phi. Naja, aber jetzt wollten wir ja nicht irgendwie, das hier ist jetzt schon ein bisschen kompliziert wegen dieser Vektoren da, aber wir wollten ja LZ. Erstmal wollen wir LZ und dann noch L Quadrat. Und dann müssen wir mal gucken, wie war das mit den Kugelkoordinaten. Also wir haben ja das X. Können wir hier jetzt ab, das können wir jetzt schreiben, halt in kartesischen Koordinaten mit Hilfe von diesen, brauchen wir nur noch hier, die Länge von x ist r. Und jetzt diese Länge hier, die ist offensichtlich dasselbe wie diese Länge hier. Und das ist gerade r. Ja, weil das ist ja jetzt die Hypotenuse mal Sinus Theta. Ja, weil das ist die Gegenkathete und das die Hypotenuse. Also ist das schon mal R mal Sinus Theta. Und jetzt brauchen Sie hier also die Zerlegung in die Komponenten und dann haben Sie hier hier das Phi. Und dann sehen Sie, dass Moment, diese Länge, genau, diese Länge hier, die ist die Y-Komponente und das ist gerade, ja, da muss man, das muss man halt 3D lesen. Ja? Also wenn man das nochmal so hinmalt, dann ist dieses Ding hier, hat die Länge r mal Sinus Theta. Hier habe ich mein Phi und dann ist halt x1 diese Länge mal Cosinus Phi. R Sinus Theta mal Cosinus Phi, das ist hier diese x1-Komponente. Dann die x2-Komponente ist die Länge, also wieder r Sinus Theta mal Sinus Phi. Nur damit Sie nochmal sehen, wie das geht. Und hier Cosinus Theta. Ja, weil das hier ist ja jetzt, die Projektion ist jetzt halt x3 und x3 ist offenbar dann r mal Cosinus Theta. Naja, und jetzt diese Koordinatenlinien. Also da brauche ich erstmal die Ableitung. Ja, man hält jetzt Theta und Phi konstant und lässt R laufen. Da kriegt man die R-Koordinatenlinien. Das sind immer so Radien hier raus, ja, für jeden Punkt. Das geht also da radial vom Ursprung und dann hat man halt die Ableitung nach R und dann ist es einfach der Vektor, ja, weil einfach Ableitung R mal was Konstantes ist halt das Konstante, also Sin Theta Cos Phi Sin Theta Sin Phi Cosinus Theta. Dann brauche ich die Länge, weil ich will ja mein ER will ich ja schön auf 1 normiert haben, da machen Sie sich aber schnell klar, dass das Ding schon normiert ist. Also ist das auch ER. Dann für den E-Theta brauche ich halt die Ableitung nach Theta, die Richtung. Da sehen Sie schon, da bleibt das R natürlich stehen. Cosinus gibt einen Sinus. Nein, andersrum, Sinus gibt einen Cosinus. Und Cosinus gibt einen Minus Sinus. Und das bleibt uns erhalten. Und da machen Sie sich schnell klar, wenn Sie das, müssen Sie halt immer die Quadrate hier ausrechnen und aufsummieren und dann kommt raus dx. Dr-Betrag ist einfach R. Ja, weil wenn ich das hier aufaddiere, kriege ich Cosinus Quadrat Theta Sin, Cosinus Quadrat Phi plus Cosinus Quadrat Theta Sin Quadrat Phi. Da haben Sie wieder ein Cos Quadrat plus Sin Quadrat Phi, gibt 1. Bleibt also ein Cosinus Quadrat übrig und dann noch ein plus Sinus Quadrat, gibt auch eine 1. Also ist das Quadrat von dem ist R-Quadrat und daraus die Wurzel ist halt R. Und genauso kriegen Sie raus dx nach dphi. Ja, hier jetzt der Cosinus gibt Minus Sinus. Also jetzt nach Phi, also Minus Sinus Phi, hier plus Cosinus Phi. Und das hier hängt gar nicht von Phi ab, also ist die Ableitung 0. Und dann wieder dx, dx, dphi. Betrag ist wieder halt, da müssen Sie das wieder quadrieren, also r Quadrat steht schon mal vorne, also ein r. Und jetzt das hier ist Sin Quadrat Theta ist bei beiden und dann Sin Quadrat plus Cos Quadrat ist wieder 1. Also kommt da für das Quadrat Sinus Quadrat Theta raus. Und der Betrag ist dann halt die Wurzel. Und weil das Theta, also jetzt schreibe ich noch hin, das R, das ist, läuft von 0 bis unendlich. Klar, Länge von einem Vektor ist immer positiv. Das Theta läuft von 0 bis Pi. Ja, hier, wenn bei 0 bin ich auf der Z-Achse, bei Pi bin ich auf der Minus-Z-Achse. Und ich kriege aber jeden Vektor irgendwie dazwischen, indem ich einmal ganz rum das Phi laufen lasse. Also ich brauche das Theta nur von 0 bis Pi. Ja, und wenn aber das Theta zwischen 0 und Pi ist, dann ist der Sinus zwischen 0 und 1. Also kann ich einfach, die Wurzel aus Sinus Quadrat ist halt einfach Sinus, weil der positiv ist in dem Bereich. Also das waren nochmal die Kugelkoordinaten und jetzt können wir halt auch schön nachrechnen, was LZ ist. Also wir fangen mal mit LZ an. Wie kriege ich denn eine Komponente raus von einem Vektor in einem kartesischen Koordinatensystem? Genau. Also, in der Tat, also was wir jetzt haben wollen, ist LZ oder L3. Das wäre der kartesische Basisvektor E3 Punkt L. Gilt natürlich auch für Operatorenvektoren. Ja? Jetzt mal gucken, ja, was brauchen wir? Jetzt haben wir es hier ja ausgerechnet mit den E-Phis und E-Thetas. Also brauchen wir erstmal, was E3 ist. Das habe ich jetzt gar nicht hingeschrieben. Oh je, mal sehen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Also E3. In der Schreibweise wäre ja das E3 gleich 001. Und das muss ich jetzt irgendwie schreiben mit Hilfe dieser Basisvektoren hier. Ja. Naja, aber da kann ich es natürlich auch so machen. Ja, dass ich das also was ich brauche, ist ja, sind die Komponenten erstmal von E3 bezüglich meiner neuen Basis. Und die neue Basis ist eine schöne Orthonormalbasis, eine kartesische, halt ortsabhängig, also ER, Theta, Ephi. Ich brauche die Skalarprodukte von ER, Theta, Ephi mit E3 und das kann ich ja einfach ablesen. Ja, das ist ja immer hier die dritte Komponente. Also ER, E3 ist Cosinus Theta, ER, Theta, E3 hier ablesen, hier auch schön normieren, also das Ding hier ist E-Theta, ja, weil ich dividiere hier ja durch R und das E-Phi, da muss ich hier durch R Sinus Theta dividieren, dann habe ich das E-Phi ist minus Sinus Phi Cosinus Phi 0. Also E-Theta E-3 ist einfach hier das, das ist minus Sinus Theta. Und E-Phi E-3 ist dritte Komponente, von dem ist 0. Also jetzt kann ich es hinschreiben, also das E Z oder E3.L angewandt auf meine Wellenfunktion ist gleich. Ja, was? Also erstmal E3. Ja, das ist aber hier die Komponente mal dem neuen Basisvektor, also ER Cosinus Theta. Dann die Komponente minus mal dem Vektor, also e Theta minus e Theta Sinus Theta. Und jetzt muss ich da wieder meinen Operator abschreiben und dann steht da e Phi Del Theta minus 1 durch Sinus Theta E Theta Del Phi. Auch keine eckige Klammer Psi von R Theta Phi. Na gut, jetzt multiplizieren wir den Spaß aus. Da sehen Sie hier das ER, naja, das ist orthogonal auf E Phi und auf E Theta, gibt also gar nichts. Dann kriegen Sie hier E Phi E Theta ist auch 0. Und schließlich E Theta mal das und das gibt E Theta Quadrat ist 1. Und das Minus cancelt sich und der Sinus cancelt sich. Also ist das hier tatsächlich einfach minus I Phi IH quer Del Phi. Also das hat sich schon mal sehr vereinfacht. Also mein L L3 angewandt auf Psi ist einfach die Ableitung nach Phi. mit dem IH quer dabei noch. Ne? Also das ist schon mal schön. Das haben wir auch erwartet, weil halt L3-Drehungen um die Dreiachse produziert und die Drehungen um die Dreiachse sind in Kugelkoordinaten einfach Änderungen von Phi und Theta und R bleiben konstant. Also kann das nur die Ableitung nach Phi sein, braucht halt den Vorfaktor minus IH quer noch. Und dann können Sie sich klar machen, also ganz genauso können Sie ausrechnen, wie L1 und L2 aussehen. Ja, da brauchen Sie nur wieder die Komponenten von E1 bzw. E2 in diesen Kugelbasisvektoren, Kugelkoordinatenbasisvektoren und dann rechnen Sie es halt so aus. Ich schreibe einfach hin, was es ist. L1-Operator ist natürlich E1. L-Vektor-Operator und wenn Sie das alles ausxen, kommt hier ein plus IH quer. Sinus Phi Del Theta plus Cotangens Theta Cosinus Phi Del Phi, die sehen ein bisschen hässlicher aus. Zum Glück brauchen wir die gar nicht. Die brauchen wir nur zum Berechnen von L Quadrat und von L plus minus. Minus Cosinus Phi Del Theta. Minus Cotangens Theta. Sinus Phi Del Phi. Und zur Vollständigkeit, dass L3 ist entsprechend der Rechnung minus IH quer Del Phi einfach. Ne? Na gut, jetzt können Sie das L-Quadrat ausrechnen. Da müssen Sie vorsichtig sein. Ja, das L-Quadrat, das ist ja das können Sie jetzt wo steht es denn da oben? Das können Sie jetzt auch direkt daraus ausrechnen. Ja. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Also das Quadrat gibt schon mal ein minus IH quer Quadrat. Minus I Quadrat ist minus 1, also minus H quer Quadrat. Und dann wenden wir halt zweimal, ich schreibe es lieber sicherheitshalber hin. Also ich wende das auf eine beliebige Wellenfunktion, Ortswellenfunktion an. Und jetzt nehme ich das hier. Jetzt muss ich das sauber aufschreiben. Also ich kriege ein E Phi. Nee, das ist doch keine gute Idee. Weil leider hängen ja auch die E's und die, das E Phi und das E Theta ab. Kann man so machen. Da müssen Sie dann nur noch die Ableitungen ausrechnen. Kann natürlich auch einfach die kartesischen Koordinaten aufmachen. Das ist vielleicht einfacher. Einfach die kartesischen Koordinaten aufaddieren. Naja, und da sehen Sie, was passiert. Also Sie kriegen dann ja natürlich, das IH quer kommt immer vor, beziehungsweise minus IH quer, das im Quadrat gibt, minus H quer Quadrat. Und jetzt muss man aufpassen. Ja, jetzt wird das ein ziemlich langer Ausdruck. Ja, jetzt muss ich hier Sin Phi. Also ich rechne das nicht alles vor, aber nur damit Sie sehen, wie es geht. Ja, das war jetzt einmal der Operator angewandt und den muss ich wieder anwenden auf, ich muss ihn nochmal anwenden. Und wenn Sie das jetzt alles ausxen, Ja, da kommt halt jetzt dieses das hier. Sin phi del phi. Auch zweimal, ja, weil es steht ja Quadrat, das heißt halt zweimal anwenden. Sieht ziemlich furchterregend aus, tut sich aber zum Glück sehr vereinfachen. Und dann hier unten, der ist ganz einfach, der gibt auch ein Minus h Querquadrat und dann halt einfach del phi, also zweimal nach phi ableiten. Und jetzt können Sie das alles ausxen, also das ist ein bisschen Arbeit, ja, mit Produktregel alles schön sauber ausrechnen, weil hier, da wirkt ein Del Theta zum Beispiel und da hat man einen Cotangens Theta, den muss man natürlich dann auch ableiten. Also ein bisschen Produktregel und das ist ein ziemlicher Spaß. Das machen wir nicht an der Tafel, ich gebe Ihnen einfach das Endergebnis an. In den Büchern steht dann immer eine längere, aber triviale Rechnung zeigt das. Und so mache ich das jetzt auch mal. Vielleicht rechnen Sie es zu Hause zur Übung nach, weil das hilft ja auch ein bisschen. Rechenübungen sind immer gut. Also, der langen Rechnung kurzer Sinn ist relativ gar nicht mal so schlimm. Ja, was dann nämlich rauskommt, ist, dass das L Quadrat angewandt auf die Ortswellenfunktion in Kugelkoordinaten ergibt einfach am Schluss minus h Querquadrat. Eins durch Sinus Theta. Ist ein bisschen, ja, das sehen Sie, das kommt da vor, ja, weil na ja, so, also man sieht es eigentlich nicht so einfach ein, warum das so ist. Also wie gesagt, rechnen Sie es in aller Ruhe nach. Ja, der ganze Spaß hier mit dem Del Phi, da gibt es mehrere Komponenten, da mehrere Beiträge mit Ableitungen nach Phi, löst sich am Ende in Wohlgefallen auf, hier 1 durch Sin Quadrat Theta Del Phi Quadrat Psi. Also das ist gar nicht so schlimm. Und jetzt, na gut, jetzt haben wir alles beieinander. Das Einzige, was wir auch noch brauchen, waren diese L plus minus, diese Leiteroperatoren. Da müssen Sie nochmal arbeiten. Ja, da nehmen Sie da oben L1 und L2 und bilden da diese Kombinationen. Und nach einiger Rechnerei kriegen Sie dafür raus exp plus oder minus i phi. I cotangens theta del phi plus oder minus del theta. Und das exp i phi, da habe ich natürlich benutzt dass x i phi Cosinus phi plus i Sinus phi ist. Wenn Sie das da machen, dann kommen Sie da drauf. So, jetzt haben wir echt alles zusammen, was wir brauchen. Jetzt wollen wir das gemeinsame Eigenproblem, also simultanes Eigenproblem, für R, L3 und L Quadrat. Und die nennen wir halt U, die Eigenwerte nennen wir, jetzt muss ich gucken, genau, die Eigenwerte nennen wir R' L und M. L und M kennen Sie schon von den letzten beiden Stunden. Ja, das ist mein Ortsvektor, den schreibe ich jetzt so. Also das entspricht dem Ortseigenvektor mal Eigenwerte hier R'LM. Und dann müssen wir uns erinnern, das einfachste Eigenwertproblem wird sicher sein, das hier für L3, weil das ja einfach nur eine Ableitung ist. Ja, also wir wissen, dass L3 angewandt auf dieses R'LM, das wissen wir, das ist H quer mal M. Ja, weil das für ein vorgegebenes L läuft, das M halt von minus L plus 1 und so weiter bis L. Und der Eigenwert ist einfach M mal H quer. Und wenn ich das jetzt halt in der Ortsdarstellung schreibe, ist gleich ja, L3, wissen wir jetzt, die Ortsdarstellung ist einfach minus I H quer del Phi. Ja, und das weiß ich halt, das ist m mal h quer, diese Funktion. Und da sehen Sie schon, was passiert. Also die partielle Ableitung nach phi die reproduziert halt bis auf einen Faktor diese Funktion. Und jetzt, ja gut, wir bringen das hier rüber. Also ich muss mit plus i multiplizieren und durch h quer teilen. Also steht da einfach im diese Funktion urlm. Also die partielle Ableitung nach phi gibt was. Dasselbe nur mit einem Faktor. Na, wissen Sie, was da rauskommt jetzt? Integration, also DGL lösen. Genau, aber dann gibt es noch einen Vorfaktor und das, der kann noch von Theta und R abhängen. Ja. Diese Funktion nenne ich mal V. Und die hängt noch ab von R' und L. Von M nicht mehr, weil das habe ich ja jetzt gelöst. Das ist einfach in der Tat xim phi, weil wenn ich das nach phi ableite, passiert dem Faktor gar nichts, weil der ja bezüglich phi konstant ist und hier kommt ein im runter, also genau das, was ich will. Also habe ich schon mal einen Teil erledigt. Dann könnte natürlich jetzt einfach hingehen und die Eigenwertgleichung für L Quadrat lösen. Also einfach diesen Wahnsinnsoperator da drauf angewandt und dann gehofft, man kriegt es raus, aber das ist nicht so trivial. Das ist eine zweite Ordnung, eine partielle DGL zweiter Ordnung und gar nicht so einfach zu lösen. Aber wir wissen ja, wie es einfacher geht. Ja, wir wissen ja, es gibt einen maximalen Wert, m-max, und der war halt gerade L. Und wir wissen, dass der Gleiteroperator, der m um 1 höher macht, angewandt auf diese Eigenfunktion, jetzt für m max, also für m gleich l, was gibt das? Wenn das schon m max ist und ich mache einen noch höher, noch einen, m max plus 1, genau, das gibt es gar nicht, also da muss der Nullvektor raus, also die Funktion, und die ist halt 0. Ja. Ja gut, jetzt gucken wir mal, wo haben wir es denn stehen? Ich sehe wieder gar nichts. Doch, hier. Ja, also ich brauche jetzt nur eine DGL lösen, ich muss nur das hier jetzt verwenden. Also L plus UR-LL ist also was? H quer exp, jetzt hier L plus, da gilt das obere Vorzeichen, also H quer mal x plus I phi, I cotangens Theta, das ist auch ein bisschen, I cotangens Theta del phi plus oder minus, ja, aber also oberes plus, del Theta. Naja, und jetzt weiß ich ja, dass URLM sieht so aus, also VR-L ja, und jetzt muss ich den ganzen Operator darauf anwenden. Schön ist, dass da schon dass die Phi-Abhängigkeit kenne ich schon komplett, also kann ich hier auch schön nach Phi ableiten. Also ist das H quer exp I phi. Ja gut, und hier ist aber M ist aber L. Also steht da I mal cotangens Theta. Das Del phi bringt mir ein IL runter. Und sonst tut es nichts. Und hier kriege ich halt ein, also da steht ein V plus Del Theta V. Wo bin ich denn jetzt hier? Da, hier bin ich. Ja, alles gut. Also gut, und von dem wissen wir, da kommt 0 raus. Diese ganzen Exp-Geschichten hier, die... die ganzen Exp-Funktionen sind natürlich nie 0, also muss die Klammer 0 sein. Und das gibt mir meine DGL und die ist wieder schön einfach von erster Ordnung und linear. Linear ist sie von vornherein, weil alle diese Operatoren, ja lineare Operatoren auf diesem Hilbertraum der quadratintegrablen Funktionen sind. Und dass es halt erster Ordnung ist, ist halt schön, weil es dann schön einfach zu lösen ist. Ja, und dann habe ich halt noch i Quadrat gleich minus 1. Und ja gut, also die Klammer ist 0, also folgt ja, die Klammer, da schreibe ich erstmal die Ableitung hin, also Del Theta VR-L ist gleich, ja, muss ich gleichsetzen, dem Negativen, was hier steht, dann steht hier aber minus L Cotangens Theta V, also plus L Cotangens Theta V. Dann sehen Sie, das ist schon wieder einfach. Ich schreibe Ihnen mal den Trick hin. Also Sie bringen alles mit V auf eine Seite und dann bleibt hier eine Konstante, also bleibt hier nur was übrig von Theta. Das nennt sich Trennung der Variablen. Und jetzt können Sie überlegen, dass diese Ableitung durch die Funktion, das ist immer die Ableitung vom Logarithmus. Jetzt schreibe ich die Argumente wieder aus, also das VR-L, das hing ab nur noch von R und Theta. Dann ist das Ganze natürlich, dann ist das Ganze bis auf eine Konstante nur bestimmt. Ja, und da kann ich hier eine beliebige Konstante kann ich da reinschreiben und die nenne ich wie? Die nenne ich jetzt W. Und die hängt nur von R ab, ja, weil ich habe hier eine Ableitung nach Theta, kann aber die Konstante noch von R abhängen und dann ist das L. Ja gut, und das L mal Cotangens, also den Cotangens schreiben wir aus, das ist Cosinus Theta durch Sinus Theta. Jetzt muss ich hier nur eine Stammfunktion finden. Naja, und da sehen Sie, das ist jetzt L Integral d Theta. Und wenn wir jetzt hier substituieren, was substituieren wir denn da mal? Also U. Wollen wir nachher eh machen, U gleich Cosinus Theta. Dann sehen Sie, dass du, nee, U muss ich in dem Fall Sinus Theta setzen, weil dann habe ich du gleich d Theta Cosinus Theta. Und damit ist der ln von diesem V hier so ein bisschen komisch benannt, weil dieser Faktor, der wird von allen drei Eigenwerten abhängen, R'L und M, und hier ist halt M gleich L. Ja, jetzt kann ich das hier leicht integrieren, weil jetzt kriege ich hier d Theta, Cosinus Theta ist einfach du und 1 durch Sinus Theta ist 1 durch U und dann steht da L mal ln u, ja, die Konstante brauche ich nicht, die habe ich hier schon verarbeitet. Also ist der ln, dieser Ausdruck ist gleich l mal ln u und dann brauchen Sie das nur noch in die, also Exp-Funktion zu stecken. Ja, der noch eine Zwischenrechnung, der L mal der Logarithmus U ist L Logarithmus U hoch L. Ja, Logarithmen regeln. Das gibt also insgesamt irgendwie diese Konstante, also bezüglich Theta-Konstant, die hängt noch von R ab. Ja, E hoch davon, U hoch L, aber U war Sinus Theta, also Sinus, ja, das hier heißt Sinus Theta hoch L. Also habe ich schon mal diese Eigenfunktion. Die habe ich schon mal Eigenfunktion. Also ich kenne nur die mit dem größten m. Ist hier immer noch eine unbekannte Funktion von R und da habe ich jetzt Sinus Theta oder Sinus hoch L Theta und dann noch da oben steht, das UR-L, L ist halt da noch mit einem X. Das M ist halt jetzt L. So, das haben wir jetzt. Und diese und das geht jetzt so weiter, weil ich kriege ja jetzt alle anderen Eigenzustände zu gegebenem L von L3, indem ich diesen Operator L- anwende. Der Operator L-, der arbeitet aber nur mit Winkeln. Das heißt, der lässt den Faktor da unbehelligt. Also was ich jetzt schon weiß, ist, dass U der hat irgendwelche Faktoren, die müssen wir dann noch bestimmen, also bis auf einen konstanten Faktor ist das auch immer dieselbe Funktion von R, die kriegen wir auch gleich raus. Und dann, na gut, dann gibt es hier Ableitungen, also wenn ich L- hierauf anwende, gibt es Ableitungen nach Phi und nach Theta. Ja, und da wird sich hier sowas ergeben. Also das wird im Allgemeinen eine Funktion sein von Theta und Phi, aber von der weiß ich schon, die ist eine Funktion. Also die Phi-Abhängigkeit kenne ich. Und die Dinger, wie habe ich denn das jetzt? Das habe ich hier jetzt gar nicht so hingeschrieben. Das kommt dann später. Na, also sowas, wie habe ich denn das notiert? So stimmt's. Und zwar ist das bequemer, wenn ich das als Funktion von Cosinus Theta schreibe. Mal Y, mal X. IM Phi. Also das weiß ich schon, dass die so aussieht. Ich weiß auch schon ULL. Ja, das ist ja gerade, wenn ich M gleich L setze hier, dann ist das ja gerade das hier, dann brauche ich nur den weglassen. Da steht Sinus hoch L. Und naja, vergessen Sie das wieder, jetzt schreibe ich, vielleicht sollte ich das anders. Nee, ich lasse es so, sonst gibt es Kuddelmuddel. Also jetzt nenne ich U Cosinus Theta. Ja, und dann habe ich ULL von klein u ist also Sinus. Der Sinus ist aber einfach 1 minus Cosinus Quadrat, Wurzel. Und das ist aber Cosinus, ist aber u, also 1 minus u Quadrat hoch l halbe x i l phi. Das XILFI steht ja da schon explizit. So, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir alle anderen ULMs raus? Weil wir haben ULL, beziehungsweise wir haben diese Eigenfunktion von L3 für den größten Eigenwert. Und dann, wie gesagt, kriegen wir ja alle anderen, indem wir da diesen L-, also diesen Absteigeoperator verwenden. Also gibt das jetzt hier so einfach fortgesetzte Ableitungen. Ja. Das hier lasse ich mal stehen, weil das brauchen wir ja jetzt. Ja, und da müssen wir jetzt uns erinnern an die letzte Stunde. Da hatten wir ja diesen Absteigeoperator mitsamt der richtigen Normierung da ausgeixt. Ach so, jetzt habe ich erst noch was anderes. Das machen wir aber später. Jetzt machen wir erstmal hier die Überlegung fertig. Oder nee, doch, wir machen das doch so, wie es hier steht. Das ist doch besser. Also, erstmal gucken wir mal, also was wir wissen ist, diese Ortseigenvektoren, die waren ja normiert. Oder ich schreibe es doch, ja doch, nee, wir schreiben es schon so hin, x. x1-x2-, die war normiert auf eine Delta-Funktion. So, und das schreiben wir jetzt aber als Integral, das können wir auch machen, also erstmal in einfach kartesischen Koordinaten. Da ist mein Skalarprodukt halt einfach die Integration über den ganzen Raum und dann tue ich hier eine 1 einschieben. Ja, weil das, ja, hier, das hier, der integriert das das Ket x mal Pra x integriert über x gibt einfach eine 1, also ist das x1-x2-, habe ich nichts gemacht. Und das schreibe ich aber jetzt mit Hilfe meiner das schreibe ich jetzt aber irgendwie, Moment. Nein. Vergessen Sie es, ich bin verwirrt. noch einen Zwischenschritt davor. Wir wollen ja die U's ausrechnen, also die UL-R-LM. Von denen wissen wir auch, dass die irgendwie orthogonal sein müssen. Dazu müssen wir nur noch wissen, wie die R-Abhängigkeit aussieht. Also, da müssen wir das R anwenden, das also die Länge von x. Naja, das ist einerseits natürlich einfach die Multiplikation mit dem entsprechenden Ortsargument, ja, das ist R. Also ist das einerseits R mal U von RLM. Andererseits ist es aber auch der Eigenwert von R und das ist R'. Naja, und da sehe ich, naja, dann, wenn ich das da oben einsetze, da das UR'LM, das ist dieses WR'LM. Und naja, also entweder ist W 0 oder es kann nur entweder alles 0 sein, dann wäre es kein Eigenwert mehr, kein Eigenvektor mehr, keine Eigenfunktion. Oder es muss so sein, dass nur bei R gleich R' beide gleich sind. Und das ist natürlich jetzt... die Delta-Funktion in R, also W von R'LM, ist irgendein Normierungsfaktor Delta R minus R'. Und damit ist klar, wie das U aussieht. Jetzt sammeln wir alles zusammen. Das ist irgendein Normierungsfaktor. YLM von Theta und Phi. Und dann wissen wir noch, wir wollen ja das gerne normiert haben. Ja, jetzt bastel ich mir das zusammen, zwei solche simultanen Eigenvektoren. Ja, von denen weiß ich, die sind orthogonal, aber ich kann das, weil das R, das sind beliebige reelle Zahlen, positive reelle Zahlen, kann ich also nicht auf 1 normieren, dann will ich es aber will ich das hier haben, ja. Also ich will das auf eine Delta-Funktion normiert haben, damit das möglichst bequem ist, wenn ich da jetzt Basisentwicklungen machen will. Und gut, die sind diskret, weil das selbstadjungierte Operatoren sind, L-Quadrat und LZ müssen hier Delta, Kronecker-Deltas stehen. Ja. Sind orthogonal und ich will sie auf 1 normiert haben bezüglich dieser Winkel. Und jetzt kommt das Argument, jetzt machen wir hier eine 1 rein. Ja, und die 1, die sieht halt dann so aus. Ein Ket x und Pra x integriert über alle x, gibt eine 1, also muss ich den noch hinschreiben. Naja, aber das hier ist jetzt u r2-l2m2 r Theta Phi. Das hier ist auch sowas, nur das x steht rechts, also ist das gerade das konjugiert komplexe, also u r1-l1m1 konjugiert komplex von r Theta und Phi. Und jetzt, naja, gut, jetzt steht hier d3x und alles ist aber in r Theta und Phi. Also schreibe ich auch, dass dieses Integral über alle reellen Zahlen in Kugelkoordinaten, da müssen Sie sich wieder erinnern, bezüglich r läuft es über die alle positiven Werte, bezüglich Theta zwischen 0 und Pi, bezüglich Phi zwischen 0 und 2 Pi. Und dann, Vorsicht, da gab es immer diese Jacobi-Determinante, also das Volumenelement in Kugelkoordinaten, das war halt dr, d Theta, d Phi, r Quadrat, Sinus Theta. Erinnern Sie sich an die Elektrodynamik-Vorlesung. Und dann stehen da halt meine Wellenfunktionen. Und die Wellenfunktionen sind aber jetzt hier hier steht L1 M1 Stern. Ja, ich schreibe jetzt einfach das hier hin für diese Argumente, die da stehen. Und hier habe ich Y L1 M1 Stern Theta Phi, ja, das war die gesternte Wellenfunktion und dann steht da noch die hier, mal N L2 M2 Delta R minus R2 Strich und dann entsprechend Y L2 M2 Theta Phi. Naja, von dem weiß ich, was es sein soll. Da steht's. Naja, ich weiß nicht nur, wie es sein soll, sondern ich weiß, dass es auch weitgehend so schon ist, weil können wir ja die R-Integration, die ist ruckzuck gemacht, weil da steht ja eine Delta-Funktion. Und eine Delta-Funktion integriert ist immer sehr einfach. Ja, eine Delta-Funktion integriert mal eine andere Funktion, gibt diese andere Funktion an der Stelle, wo die Delta... Jetzt habe ich gerade weggewischt, was ich... Ach nein! Jetzt habe ich gerade weggewischt, was ich ausrechnen wollte. Nein! Also... Ja, da hatte ich einmal diese zwei Delta-Funktionen, r minus r1-Strich, r minus r2-Strich und dann diese ylms, die heißen Kugelflächenfunktionen. L1 M1 und yl2 M2 ungesternt. Und von dem weiß ich, das ist, ja, tschüss. Die Normierungsfaktoren, hinter denen bin ich ja her, n. N Stern L1 M1, N L2 M2 und das soll sein Delta R1 minus R2, Strich jeweils, Delta L1 L2, Delta M1 M2. Naja, und dann sehe ich schon, was hier los ist, also die R-Integration ist trivial, also jetzt geht es hier weiter. Ja, was passiert, wenn ich über das Einzige, was von R abhängt, sind diese beiden Delta-Funktionen. Wenn ich die integriere über R, dann kommt die Funktion, die da steht, raus an der Stelle, wo die eine Delta-Funktion piekt. Und das ist bei R1'. Hier ist noch ein R, also steht da. R1 Strich Quadrat Delta R1 Strich minus R2 Strich. Aha, das sieht ja schon mal gut aus hier. Und hier steht dann jetzt halt die Integration von 0 bis Pi d Theta 0 bis 2 Pi d Phi. Ja gut, und dieses Y L1 M1, das kann ich jetzt schreiben da oben mit ULM, also U L1 M1 Cosinus Theta Stern, weil das war hier das Gesternte, U L2 M2 von Cosinus Theta und dann steht noch E hoch IM Phi, also Exp. Das Ungesternte kriegt ein Plus I Phi. Das Ungesternte war das M2, ja, hier Y L2 M2. Und hier kriegt das ein Minus, also Minus M1. Naja, und jetzt ist es auch wieder einfach zu sehen, weil jetzt kann ich die Phi-Integration machen. Ja? Was kommt da jetzt raus? Hier stehen immer noch diese n's rum. Ja gut, aber jetzt steht da n Stern L1 M1 n Stern L2 M2. Ja gut, die hängen alle noch von R ab. Also eigentlich steht hier jetzt von R1 Strich n. Ja, eigentlich steht R2', aber weil ich habe ein Delta R1 minus R2' da, dann sind die eh gleich, wenn überhaupt was rauskommt. Und ja, dann habe ich das Integral über Theta, das kann ich ja noch nicht angeben. So, und jetzt kommt aber das Integral über Phi. Das ist super einfach, weil das ist einfach eine Exp-Funktion. Jetzt muss ich nur aufpassen, wenn M1 gleich M2 ist, was ist denn dann die Exp-Funktion? Ja, dann steht da E hoch 0 und das ist 1. Also integriert über 1 kommt 2Pi raus. Und was kommt raus, wenn M, dann nochmal erinnern, M1 und M2 sind ganze Zahlen. Ja, die Differenz, wenn M1 ungleich M2 ist, also ist auch eine ganze Zahl. Und E hoch über, Also wenn ich jetzt m1 minus m2 gleich m schreibe, dann habe ich so ein Integral. Naja, aber das Integral, das können Sie sofort ausrechnen. Das ist das auf jeden Fall xbmphi. Weil das, ja, exp passiert nichts. Aber wenn ich das ableite, kommt ein im. Das im habe ich hier nicht, also muss ich dadurch teilen. Deshalb muss ich diese Fallunterscheidung machen, weil wenn ich das naiv mache für Quatsch, für m1 gleich m2, dann wäre das m ja 0 und dann darf ich nicht durch 0 teilen. Aber das macht nichts, weil dann ist es eh trivial, dann kommt halt Integral d phi mal 1 raus und es gibt 2 pi. Und hier kriege ich die Stammfunktion und dann das phi von 0 bis 2 pi. Ja, weil das ist ja Cosinus m phi plus i Sinus m phi und der Cosinus und der Sinus ist 2 pi periodisch. Das heißt, die Funktion nimmt an beiden Enden hier, weil das eine ganze Zahl ist, denselben Wert an und dann, wenn ich die subtrahiere, kommt 0 raus. Muss auch so sein. Für m1 gleich m2 kommt 2pi raus, für m1 ungleich m2 kommt 0 raus, also habe ich tatsächlich so ein Kronecker-Delta m1, m2 mal 2pi. Also, was steht da jetzt? Naja, jetzt ist L1 gleich L2 und M1 gleich M2, also steht da N von L1 M1 Betrags von R1 Strich Betragsquadrat mal, naja, jetzt hatten wir ausgerechnet das R-Integral, das gab mir die Delta-Funktion, also Delta R1' minus R2'. Dann habe ich rausgefunden, hier kam raus 2pi Delta M1, M2. Und dann, was übrig ist, ist ein Integral. Über Theta, Sin Theta. Und dann hier jetzt, weil ich weiß, die sind auch orthogonal zueinander. Ja, da muss auch Delta L1 L2 rauskommen und dann Sinus Theta UL 1 M1 Betragsquadrat. Und jetzt sehen Sie auch, warum das bequem ist, dass so zu schreiben. Jetzt muss ich den ganzen Spaß nochmal abschreiben. Und hier steht jetzt ein Integral über d Theta sin Theta und da substituieren Sie wieder u gleich Cosinus Theta. Dann können Sie sich überzeugen, mit allen Vorzeichen kommt da ein Plusintegral über u raus, ja, weil du ist d Theta mal die Ableitung, also minus Sinus Theta. Und dann kriegen Sie raus, für Pi kommt minus 1 raus. Ja, Cosinus Pi ist minus 1, Cosinus 0 ist 1. Mit dem Minus zusammen kriegen Sie es wieder so rum. Und hier steht halt U L1 M1. Ja gut, und von dem wollen Sie, dass das gleich ist. Ja, so hatten wir ja angefangen, so wollten wir diese Funktion normieren, also ist das NLM Betragsquadrat das muss sein 1 durch mal irgendein anderes was nicht von R abhängt, ja, weil wenn Sie das hier schon mit R 1 Quadrat dividieren, dann muss der Rest konstant sein und das NLM das ist definiert durch die Bedingung 2pi NLM Twiddle Betragsquadrat mal das Cosinus Theta ist natürlich jetzt einfach U. Das muss 1 sein. Das ist einfach die Normierungsbedingung und diese Us, die müssen wir rausfinden und die kriegen wir raus mit diesem Absteigeoperator angewandt, nacheinander angewandt auf dieses ULL. Und das steht ja hier. Das machen wir dann aber am Dienstag. Dann bis nächste Woche.